Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten.
Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Ulrich Gasdorf und heute begrüße ich Christiane Obermann.
Vielen Dank, herzlich willkommen auch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf im schönen Kampen bei Ihnen in den Werkhallen. Frau Obermann, es ist ein Podcast, deshalb hören die Leute nur. Was sind die Werkhallen in Kampen?
Die Werkhallen in Kampen sind, oder hoffe ich auf jeden Fall, halt ein schöner Ort der Begegnung. Und ich versuche halt einfach ein schönes Kunstprogramm hier zu präsentieren von unterschiedlichsten Künstlern, unterschiedlichen Richtungen, Bildhauerei, Malerei, Fotografien. Also immer ein Durchschnitt eben meines Portfolios.
Genau, also die Werkhallen sind eine Galerie, liegen sozusagen im Herzen von Kampen und heute schauen wir aus dem Fenster auf die umliegenden Reetdachhäuser und es ist strahlblauer Himmel, besser kann es gar nicht sein. Und hier im Inneren geht es ja sehr bunt zu. Wer ist denn hier gerade sozusagen so an den Wänden zu finden?
Also im Moment ist hauptsächlich hier Willi Sieber zu finden. Das ist ein deutscher Künstler, der in diesem Jahr 75 wird. Dem habe ich eine kleine Hommage hier gewidmet. Und von daher ist es vornehmlich jetzt der Willi Sieber. Aber hier sind auch andere Künstler, zum Beispiel Hubert Scheibe, ist einer der großen abstrakten Österreicher. Fotografien von Joachim Schmeisser, Wildlife-Fotografien und Skulpturen von Stefan Marienfeld. Und auch von Tony Craig gibt es hier Skulpturen von Immendorf. Also ich habe immer eine große Bandbreite.
Und das finde ich jetzt ganz besonders spannend. Sie haben gerade den Namen Immendorf erwähnt, also wirklich eine Berühmtheit.
Ja.
Welches Werk ist von Ihnen denn gerade hier zu finden?
Ja, ein ganz witziges Werk. Das steht halt direkt bei mir vor der Galerie jetzt. Also, er fungiert halt ein bisschen im Moment wie so ein Doorman. Das ist nämlich ein ganz großer Affe von Ihnen, der heißt Hans. Das ist eine Hommage an Hans Albers. Und der hat auf seinem Rücken ein kleines Glas Wein, also etwas versteckt. Und das ist ein Hommage an ihn, den Jörg Immendorf eben so gesehen hat.
Das finde ich total spannend, weil Hans Albers ist ja Hamburg, ist ja also eine Hamburger Legende.
Genau. Daher den Bogen hier zu schlagen, ist natürlich halt auch ganz wunderbar.
Ach, toll.
Und kommt auch wirklich sehr, sehr gut an, weil er natürlich halt auch toll geformt ist aus Bronze und wirklich ein ganz toller haptischer Typ ist und auch eine große Wiedererkennung hat. Also von daher als Affe von Jörg Immendorf, natürlich nicht als Hans Albers nicht wieder zu erkennen, logischerweise, aber als Affe.
Und das ist ja wirklich toll. Jetzt ist die Frage, wie kommt man an den Affen? Also wie machen Sie das, Frau Obermann, dass Sie diese gerade so eine begehrte Skulptur,
ja,
wie bekommt man sowas?
Also ich betreibe dieses Business jetzt seit über 15 Jahren und von daher habe ich mir da so einen Stamm irgendwie aufgebaut oder eben Kontakte, das haben sich so ergeben über die Jahre. Und ich zeige ja in meiner Galerie eben eine Bandbreite von meinen eigenen Künstlern und eben aber auch von dem sogenannten Zweitmarkt, vom Secondary Market. Und da beziehe ich eben Werke aus privaten Sammlungen oder von anderen Kunsthändlern auch. Von daher, das stammt jetzt aus einer Privatsammlung aus dem Rheinland. Der wollte sich da wieder von trennen. Und so hat er mich angesprochen, ob ich das nicht gerne für ihn verkaufen würde.
Ja, dann stand der Affe da plötzlich vor der Tür als Doorman. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, der Affe hat auch seinen Wert.
Auf jeden Fall.
Und der Affe, sagen wir mal, ist... Ich verrate den Preis jetzt mal nicht, weil die Leute sollen auch vorbeikommen. Aber sagen wir mal, der Affe ist schon so ein guter Porsche.
Ja, das ist schon ein guter Porsche. Der hat halt seinen Preis und seinen Wert, aber auch auf jeden Fall.
Das, was ich überhaupt ganz spannend finde, ist auch, wir hatten vorher schon darüber gesprochen, Sie haben gesagt, Sie haben auch wirklich für jeden etwas da. Also ich kriege auch für, glaube ich, 1500 Euro schon was Schönes, ein Bild oder sowas in der Art.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Wir haben, wie gesagt, den österreichischen Künstler, der auch im Porsche-Bereich liegt. Das Thema Kunst, es wird ja auch oft darüber gesprochen. Ist das aus Ihrer Sicht auch eine Sache, was die Leute sich nur kaufen für die Wände, oder ist es auch ein gutes Anlageobjekt, Kunst zu kaufen?
Also es ist ja der Großteil meiner Kunden kauft wirklich die Werke, weil sie einfach damit leben möchten, weil sie jeden Tag in einem schönen Werk vorbeigehen wollen, was sie erfreut, was zur Einrichtung passt. Und es wird ja auch hier bei mir viel gekauft, wirklich für die Ferienhäuser auf Mallorca, Marbella, Kitzbühel, Salzburg. Das ist wirklich ganz lustig. Ich sag mal, 30% bleibt halt nur auf der Insel und 70% geht dann aufs Festland beziehungsweise eben sogar ins Ausland. Und aber die Bandbreite ist dann einfach von bis hier bei mir, sodass ich auch sage, man kann auch mal ein kleines Werk hier erstehen, weil es einem so gut gefällt oder weil halt die Wände auch nur so klein sind. Und aber die meisten kaufen sie es wirklich, weil sie sich mit was Schönem umgeben wollen. Aber es gibt halt auch natürlich Kandidaten, die halt einfach sagen, okay, ich möchte doch mal in Kunst investieren. Da würde ich aber natürlich eher auf die sogenannten Blue Chips auch schon zurückgreifen wollen, wie Tony Craig oder Anselm Kiefer oder Markus Lüppertz, weil natürlich diese Werte auch eher so ablesbar sind und die Transparenz im Netz einfach da ist, sodass man wirklich an verschiedenen Parametern immer ablesen kann, wie entwickelt sich so ein Künstler, war der schon in welchen Ausstellungen, wie sind die Versteigerungen gelaufen. Die Leute müssen auch so ein Gefühl dafür haben und so ein ablesbares Gefühl, wie viel ist so ein Kunstwerk jetzt wert und ist da wirklich so diese Musik noch da nach oben hin, ja? Oder eben nicht. Und von daher würde man da in dem Bereich anfangen. Oder man würde natürlich solche Künstler nehmen, die halt ganz frisch auf dem Markt sind, die schon viele beobachtet haben, die schon in guten Galerien auch sind, wo man sagt, oh, wenn die und die Galerie, wie zum Beispiel Ropatsch, jemanden halt aufnimmt oder eine andere Galerie halt in Berlin, wo man halt weiß, okay, das sind eigentlich Galerien, die bringen halt wirklich so diese Emerging Artists irgendwie nach oben. Dann orientiert man sich daran, sagt, okay, aber das, die kommen in tollen Ausstellungen, die werden bei der Biennale gezeigt, da ist so wirklich das Augenmerk schon drauf, greift doch jetzt mal dazu. Ja, also das würde man eben vielleicht dann auch machen.
Ich merke, also wer da irgendwie Interesse hat, sich zu investieren in Kunst, kann sie auch fragen. Sie haben das gerade sehr schön nahegelegt. Also nicht einfach irgendwas kaufen, wo man denkt, ist teuer, wird auch teurer, sondern wirklich ganz genau den Markt untersuchen. So, jetzt ist ja Kunst Vertrauenssache. Also im Weiß, es hängt ja in meinen privaten vier Wänden und ich muss mir jeden Tag anschauen. Also wenn ich ein paar mehr Domizile habe, dann halt nicht jeden Tag, dann alle paar Wochen. Ne?
Ja.
Genau. So, wie ist das denn? Gibt es Kunden, die tatsächlich sagen, liebe Frau Obermann, ich nehme Sie mal mit hier, sind ja eh in Kampen, kommen Sie mal mit um die Ecke. Mhm. Und das ist mein neues Haus. Und jetzt hätte ich gerne von Ihnen die Räume mit Kunst eingerichtet. Gibt es das?
Ja, das gibt es. Und das ist natürlich die Königsdisziplin. Und das ist natürlich mein Liebstes, was ich überhaupt mache, bei den Kunden eben zu Hause zu sein. Weil ich dann natürlich nochmal wirklich eine nähere Vorstellung davon bekomme, von den Räumlichkeiten, von den Größen und von den Erwartungen der Kunden und wie sie auch eingerichtet sind und in welcher Bandbreite ich mich dann überhaupt bewegen kann. Da kann ich viel besser beraten. Also das mache ich am allerliebsten. Und hier natürlich, wenn es hier auf der Insel ist, ist es ein leichtes, weil ich dann auch Ware natürlich mal hinbringen kann und wir was anhalten können. Und die können das mal eine Woche da behalten oder zwei.
Okay, einfach Probehängen.
Probehängen, ja, mache ich super gerne. Wird halt auch wirklich gut angenommen. Und in den meisten Fällen ist das schon so vorausgesucht, dass es halt auch hängen bleibt. Aber man hat auch die Möglichkeit, es dann nochmal zurückzugeben, weil das natürlich hier auf der Insel mal schnell passiert. Auf dem Festland mache ich das aber auch teilweise. Natürlich dann wirklich schon sehr, sehr konzentriert und nicht wahllos, sondern ich schicke nicht 10 Bilder irgendwo hin, sondern wenn ich davon überzeugt bin, dass es passt und der Kunde vielleicht noch ein bisschen zögert, biete ich das aber auch an. Ich sage, hängt sich dahin. Ich glaube, das passt wirklich sehr gut. Und wenn es nicht passt, ich lasse es wieder abholen. Aber ich glaube, dass man die Möglichkeit halt haben muss und halt, ich kann das ermöglichen, etwas mal mit dem Werk zu leben und gucken, wie es sich so anfühlt, ja, von der Größe auch her. Weil hier in den Räumlichkeiten sieht es immer noch mal anders aus als in den eigenen vier Wänden. Und das wird immer gut angenommen, ja. Und von daher, das ist vielleicht auch ein Punkt, der zu einer Vertrauensbildung eben dazu beiträgt.
Und man muss sich doch aber auch ganz genau anschauen, vielleicht so ein bisschen die Psychologie des Kunden eintauchen, wenn man sich den Kunden anschaut, wie ist der eigentlich drauf? Ja. Und dann auch so ein bisschen gucken, ne? Also welcher Künstler passt zu dem? Ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen reinversetzen. Und es hängt doch sicherlich auch, also würden Sie sagen, dass man unterrät, andere Kunst hängen würde, als wenn Sie sagen würde, ich bin jetzt halt auf der Hacienda auf Mallorca und da sollen Bilder hinhängen. Hat das irgendwas auch mit dem Gebäude zu tun?
Ja, teilweise halt schon. Also ich bin ja, ich liebe halt eben auch die Brüche. Also in so ein schönes Friesenhaus will ich super gerne moderne, abstrakte Kunst reinhängen, weil ich finde halt, dass sich das unglaublich gut, gut ergänzt. Also dieser Widerspruch ist sehr spannend für mich. Und von daher, und wenn ich halt an Ibiza-Häuser denke oder Mallorca, da habe ich direkt halt auch eine Idee, was man da hinhängen kann. Aber und bei den Friesenhäusern finde ich es manchmal so spannend, weil man dieses Crossover halt dann auch mal auch da wieder so machen kann. Zwischen ja, figurativer Kunst und dann so abstrakter Kunst, die ich halt liefere.
Ja, ich kann mir das auch toll vorstellen. Genau, da ist plötzlich so was ganz Buntes in so einem, ja, in so einem Friesenhaus, ne, wo auch viel Holz ist. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, wie das Interieur sonst ist wahrscheinlich. Wenn Sie jetzt Sie kommen ja dann vielleicht auch in ein Haus rein, wo irgendwie Möbel schon drinstehen, dann müssen Sie wahrscheinlich auch gucken, okay, ich kann jetzt nicht. Oder ist das egal, ob da jetzt nun das farblich irgendwie passt oder so. Also darfst du auch
schon. Also meine Brüche da dürfen immer überall sein. Und von daher, das ist wirklich so eine Entwicklung mit dem Kunden und mit den Kunstwerken. Manchmal kommt man dann vielleicht doch nochmal auf was ganz anderes. Oder das ist ja das Schöne, die Leute haben ja auch einfach Zeit auf der Insel. Und das kommt natürlich der Kunst, den Kunden und mir auch sehr, sehr zugute, dass wir einfach Zeit haben, miteinander zu gucken. Und wenn es jetzt nicht entschieden wird, dann kommen sie vielleicht irgendwie nächste Woche wieder oder in 3 Monaten oder wenn sie einfach ihr Haus dann wieder hier besuchen. Und von daher ist das einfach, man entwickelt sich so miteinander.
Das finde ich total spannend, weil es ist ja dieses, genau, die Leute sind in einer ganz anderen Stimmung, als wenn die jetzt irgendwie in Hamburg leben, in Hamburg durch die Stadt gehen und irgendwie kurz in der Galerie schauen oder in Berlin. Genau, die sind im Urlaub, die kommen zu Ihnen und vielleicht sind es auch Walk-in-Leute, die einfach nur hier lang gehen und sagen, hey, ich schaue jetzt hier rein? Also die jetzt einfach so, ich sag mal jetzt, die es gar nicht wissen eigentlich, dass sie hier sind und die dann plötzlich bei Ihnen stehen und verweilen und vielleicht dann auch tatsächlich dann kaufen.
Ja, absolut, absolut. Also ich habe wirklich so eine also die Leute kommen ja auch immer hin, die hier einfach nur vorbeigehen und so neugierig werden, weil ich habe ja einige Skulpturen eben auch vor der Tür stehen. Und von daher, das lockt auch schon ein bisschen an und jetzt mit dem Affen sowieso, ja.
Der Affe ist Wahnsinn.
Fotos gemacht. Ja. Und aber davon profitiere ich halt auch und vielleicht auch davon, dass ich wirklich das ganze Jahr über hier auch bin. Bis auch natürlich die Zeiten, wenn ich dann aufs Festland wieder fahre, meine Atelierbesuche mache und Urlaub mache und so. Aber sonst bin ich eben auch das ganze Jahr hier. Es ist halt durchgängig geöffnet.
Und Sie haben sich ja auch bestimmt schon einen Namen gemacht, darf man so sagen, weil man darf auch gratulieren. Jetzt sind Sie schon im verflixten 7. Jahr.
Ja.
Aber Sie haben ja schon gesagt, das ist gar nicht verflixt.
Nein, es fühlt sich gar nicht verflixt an. Es ist, also jedes Jahr ist halt immer anders, aber ich könnte nicht sagen, dass es ein verflixtes Jahr für mich ist, sondern einfach ein interessantes. Mal gucken, was Neues passiert, welche neuen Projekte halt kommen. Aber es geht halt immer weiter. Aber das Schöne ist auch, dass es jedes Jahr anders ist. Also ich liebe immer die Veränderungen und von daher. Ja, mal gucken.
Aber jetzt muss ich einen Bruch machen. Sie sind ja jetzt nicht Insulanerin.
Nein.
Sie kommen aus dem schönen Münster.
Münster, genau.
Und haben im Rheinland gelebt und haben im Rheinland gewirkt.
Genau.
Und zwar?
Genau, da hatte ich auch schon mal meine Galerie. Das ist eine kleine Galerie, also angefangen eigentlich als Moving Gallery, immer in verschiedene Räumlichkeiten gegangen am Rhein. Und dann halt der Künstler aufgestellt für 2-3 Wochen und dann wieder abgetaucht, wieder aufgetaucht. Toll. Das war für 2 Jahre ein ganz tolles Programm. Aber ich wollte halt eine richtige Galerie halt auch haben, wo Künstler sich zu Hause fühlen und wo man dann natürlich als Kunde auch einfach sagt, okay, die Lady taucht nicht einfach auf und wieder ab, sondern die ist wirklich greifbar mit einer Lokalität. Und dann habe ich das 3 Jahre gemacht und dann in so einem kleinen Kutscherhaus am Rhein gelegen, ganz schön. Und dann gab es halt schöne Industriehallen in Remagen zu mieten. Und die habe ich dann komplett umgebaut. Das waren so 700 Quadratmeter. Das waren so 3 große Hallen mit einem verwunschenen Innenhof. Also es war wirklich ganz, ganz schön pittoresk gelegen in einem Ort. Genau. Und direkt am Rhein auch. Also wirklich wunderschön. Und das war für 5 Jahre eben auch wunderbar. Und dann war der nächste Schritt wieder da. Also wie gesagt, ich liebe Veränderungen. Dann stand eben Sylt an. Weil,
Moment, aber dann ist jetzt die Frage, da hatten Sie diese tolle Sache in Remagen. Jetzt ist ja die Frage, okay, haben Sie dann den Finger auf der Landkarte bewegt oder auf der Weltkarte und gesagt, ups, da kommt Sylt? Oder warum Sylt?
Ja, Sylt, weil wir hier immer schon Urlaub gemacht haben. Und von daher ist sowieso halt meine Lieblingsinsel. Ist und war, also eigentlich immer noch viel mehr geworden ist. Ich habe sie viel mehr zu schätzen gewusst mittlerweile. wo ich jetzt hier seit fast 7 Jahren lebe. Und von daher habe ich also wenn ein schönes Ladenlokal zur Verfügung steht, dann könnte ich mir das super gut vorstellen, auch hier wirklich meine Zelte aufzuschlagen. Und dann hat sich das wirklich wunderbar hier ergeben.
Dann haben Sie sich, ich finde das Wort Ladenlokal so charmant.
Ja, ja.
Also dann haben Sie sich dann auch mehrere Ladenlokale tatsächlich auf der Insel angeschaut oder sind Sie hierher gekommen, Bradupper Weg, ich hoffe, das habe ich mir richtig gemerkt,
ja.
Und es hat sofort Zoom gemacht, oder wären auch noch andere Ortschaften für Sie in Frage gekommen als Kampen?
Andere Ortschaften eigentlich nicht wirklich, weil Kampen ist schon, würde ich sagen, the place to be. Und man kann hier auch nicht als Geheimtipp in der zweiten Reihe fungieren, sondern wenn, dann muss man schon wirklich halt auch sichtbar sein. Ja, und von daher, es gab noch zwei andere Optionen, aber das war einfach so überzeugend mit diesen vielen Fenstern natürlich und in der für mich optimalen Sichtbarkeit. Und das hat sich als wirklich Glücksgriff herausgestellt.
Und das heißt, Sie haben dann nicht lange gezögert und haben gleich unterschrieben.
Ja.
Und zum nächsten, jetzt kommen wir nämlich auch nochmal auf die Räume hier, zunächst für die
das
Erdgeschoss.
Genau.
Genau. So, dann haben Sie aber etwas gemacht, dann haben Sie sozusagen... Das sagt man das auf Sylt, sagt man Souterrain?
Ja,
ist das
genau,
Souterrain. Ja. Dann haben Sie dieses Souterrain, aber das trifft es nicht, weil wir waren gerade unten, es ist dieser Aha-Effekt. Beschreiben Sie es mal bitte.
Genau, das ist also dann der Name Werkhalle kommt hier jetzt wieder zum Tragen. So hieß dann die Galerie in Remagen auch, weil es alte Werkhallen waren. Den hatte ich dann hier mit hingenommen. Keiner hat es vielleicht so richtig verstanden, warum das hier jetzt eine Werkhalle heißt. Aber als ich dann die untere Fläche dazu bekommen hatte, da war das halt wieder sichtbar, weil dieser Underground, wie auch einige sagen, ja, hat halt 3,50 Meter Deckenhöhe und 200 Quadratmeter. Und das sollte damals ein Lebensmittelladen werden, als das Haus hier gebaut wurde vor, ich glaube, 15, 17 Jahren.
Also kein Rewe, sondern jetzt Werkhall.
Genau. Es hat sich aber kein Betreiber gefunden. Also lag diese Fläche einfach weiterhin brach, hat einen tollen externen Aufzug auch noch runter. Und dann war das irgendwie natürlich, als ich die Fläche sah, okay, das könnte natürlich genau eine Wahnsinnsergänzung sein, weil ich da große Bilder auch hängen kann und natürlich auch andere Sachen stattfinden können. Also ich mache da ganz schöne Abendessen oder letztes Jahr habe ich das 5-Jährige gefeiert mit meinem Kollegen von gegenüber, mit Mike Schall. Der hat da unten eine Wahnsinns-Modenschau gemacht. Wir haben dann das Crossover gemacht, also er hat Modenschau-Fashion gemacht. Ich habe meine Kunst gezeigt, einen Künstler vorgestellt. Und da saßen da unten 150 Leute. Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man, das ist eigentlich ein bisschen so eine Spitze des Eisberges, dass da unten noch so viel Platz ist. Aber jeder, dem ich dann sage, hier unten geht es noch weiter, da sehe ich schon so den leicht mitleidenswerten so Blick, wo ich sage, ja, na gut, dann gehe ich runter. Und dann höre ich immer schon die Treppe, Und dann denke ich, ja, man erwartet es einfach nicht, dass da unten so eine große, beleuchtete Treppe noch ist und man in einen wunderschönen Raum nochmal kommt.
Genau, und weil man nämlich auch draußen die Haptik dieses wunderbaren Ritterhauses hat,
ja.
Und da denkt man einfach gar nicht an unten eigentlich. Und das ist ja so traumhaft und passt auch so schön für eine Galerie. Und Sie haben schon gesagt, Sie machen ja auch gerne, ich sage es jetzt mal neudeutsch, obwohl es ein englisches Wort ist, also es gibt ja auch Events auf der Fläche,
ja.
Weil sich halt so toll zum... Sie, ich aus einem Ort der Begegnung, kann man auch sagen.
Ja.
Und Sie haben gerade letztens auch was ganz Tolles gemacht. Mit dem Willi Sieber, oder?
Mit dem Willi Sieber, ja, genau. Willi Sieber, den ich auch schon seit über 20 Jahren kenne, bei dem ich im Atelier war im März.
Wo ist das Atelier von dem Willi Sieber?
In Eberhardzellen, Dietendeng, das ist bei Ravensburg.
Okay, wer kennt es nicht, ja.
Ja.
Die Spiele kennt man.
Ja.
Ravensburger Spiele.
Genau,
Genau.
Und ist eben die Idee geboren, dass ich dann, und Willi, ich muss dir jetzt unbedingt zeigen, zu deinem 75. Ich mache jetzt mal eine Show für dich. Ich mache normalerweise keine Soloshows, weil ich zeige immer einen Querschnitt meines ganzen Portfolios. Aber ich sage, für dich mache ich das auf jeden Fall. Und dann kam eben schnell die Idee, weil ich mit meiner Tochter da unten war im Atelier, die sich eben auch sehr, sehr für Kunst interessiert, und ihrem Freund Niklas Oberhofer, und der ist der jüngste Sternekoch der Schweiz. Und dann hat der Niklas gesagt, wenn du was machst auf der Insel, ich koche.
Oh, wie toll.
Und dann haben wir, okay, dann wunderbar. Dann kam noch Johannes King dazu, also war der Grand Seigneur der Sterneküche mit dem jüngsten Sternekoch da, hat Flying Buffet hier gemacht. Aber wir haben gesagt, wir machen das eben mal anders. Wir machen Kunst, Kulinarik und Charity. Also gab es diesmal, war wirklich der Eintritt, ein Los für 100 Euro. Und die Erlöse gingen dann in die Charity-Projekte von Johannes. Und zur Verlose waren eben Skulpturen von Willi Sieber, seine sogenannten Bubbles, seine Wandobjekte, die wirklich so wie so ein Signature-Dish beim Sternekoch funktionieren, ist es halt sein hier erkennbaren Kunstwerke sind es. Und da gab es halt eins in L, eins in M, eins in S zu gewinnen. Dann hatte ich noch Christian Siegling eingeladen vom Severins Hotel und der hat direkt gesagt, willst du nicht noch einen Übernachtungsgutschein haben? Also es waren wirklich Werte hier zu verlosen. Und der Eintritt war dann einfach relativ überschaubar, obwohl wirklich einige auch mehrere Lose gekauft haben. Und es war so eine schöne Dynamik. Dann kam Periette Jouet noch dazu.
Das ist eine wunderbare Champagnermarke, genau. wer sie nicht kennt.
Ja,
genau, wer sie noch nicht kennt. Also es gab dann nie, aber es gab richtig schön. Und wir haben uns ja gerade schon so einen kleinen Zusammenschnitt des Abends angeschaut. Ja. Das war wirklich sehr stimmungsvoll. Ich glaube, es waren so 50, 60 Gäste. Mhm. Und das lädt natürlich dazu ein, haben Sie schon was im Kopf doch so für dieses Jahr nochmal irgendwas geplant? Weil das lief ja einfach gut. Also Sie könnten jetzt ja mal sagen, nehmen Sie den nächsten, machen Sie, der nächste Künstler hat bestimmt auch bald Geburtstag, oder?
Ja, ich habe was im Köcher sozusagen für das nächste Jahr, aber das möchte ich noch nicht so rausgesagen. Aber das wird nochmal umfänglicher auf jeden Fall. Und auf jeden Fall werden dann halt auch mehrere Künstler mit involviert sein. Also wir haben alle gesagt, wir machen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder und es war einfach eine ganz tolle Dynamik. Aber wenn man so in einem Geiste so unterwegs ist miteinander, dann wird da einfach was Gutes draus, ja? Und wenn man dann was Gutes tun kann, irgendwie die Charity-Projekte.
Ich finde das toll, auch wie sie alle Menschen da zusammengehört, auch dass der Johannes King dabei war, dass alle irgendwie auch Spaß dran haben, auch mitzumachen. Und ja. Jetzt haben Sie eben schon mal den Christian Siegling vom Severins erwähnt.
Ja.
Auch das erklären wir jetzt wieder. Es ist ja ein sehr luxuriöses Haus vom Kurt Zech, was in Kaltum, was in diesem Jahr übrigens auch Geburtstag feiert, nämlich 10 Jahre alt wird, richtig?
Genau.
Im November. Und dort machen Sie auch was mit Kunst.
Ja, genau. Das war ein wunderbarer Anlass. Also wir wollten schon seit längerer Zeit was miteinander machen. Und dann war das halt einfach so eine schöne Idee. Es kam halt einfach so 10 Jahre Severins und dann dachte ich, welcher Künstler könnte darauf irgendwie reagieren? Und da kam natürlich Thomas Rödl, mit dem ich auch schon seit 15 Jahren zusammenarbeite. Und der war halt auch so wahnsinnig begeistert und sagte direkt, okay, dann natürlich 10 Skulpturen. Und die sind jetzt halt rund um das Hotel verteilt. Wir haben ja wirklich 34 Tonnen Stahl auf die Insel geholt mit 2 Sattelschleppern. Also das war schon sehr umfangreich.
Wahnsinn, die müssen mit der Fähre fahren, oder?
Nein.
Oder kommen die mit dem Auto?
Die konnten mit dem Auto zu
fahren.
Okay, gut. Fahren. Und es war wirklich perfekt vorbereitet. Das Severins hat dann auch die Gärtner noch bestellt. Es war halt einfach auch wieder also ein Miteinander. Und das liebe ich hier so auf der Insel, dass man einfach so miteinander und füreinander so denkt und irgendwie sagt, okay, du machst das und dann entsteht was ganz Schönes daraus.
Und diese wunderbaren Werke, man kann ja auch da hingehen und sich die einfach anschauen, die stehen ja da auch in und drauf, die sind noch bis wann dort zu finden?
Also das ganze Projekt ist sogar über 2 Jahre angelegt.
Ach so.
Weil es halt dermaßen aufwendig war, natürlich die hinzubringen. Und manche sagen halt auch schon, ja, die sehen da so aus, als wenn die da auch hin müssten, als wenn man wirklich dafür gemacht hat. Aber so sollte das auch eigentlich sein, weil die sind in ihrer Unterschiedlichkeit eben sehr, sehr schön, finde ich immer. Er hat eben verschiedene Werkgruppen da genommen und es fügt sich schön ein. Und man hat da was zu reden und bleibt dann stehen. Und die Skulpturen wirken am schönsten, wenn sie natürlich im Gelände sind oder in der Natur stehen. Und dort können sie sich richtig entfalten. Ja, und das bleibt der Skulpturen für Part 2 Jahre dort stehen und der Thomas Rödl kommt jetzt immer wieder, der kommt im Oktober auch und wir werden halt eine Begehung mit ihm machen, dann werden wir zu jeder Skulptur gehen, er wird da was zu erklären, er wird dann auch eine kleine Skulptur entstehen lassen dort, also von daher, wir wollen es auch noch ein bisschen mit Programm natürlich nochmal so untermalen.
Sie strahlen mich eine große Begeisterung aus und ich merke, dass Sie es wirklich nicht bereuen, so, dass Sie hierher gekommen sind auf die Insel, jetzt schon seit 7 Jahren. Sind ja irgendwie jeden Tag hier oder was gefühlt?
Ja, also 6 Tage in der Woche auf jeden Fall. Genau, aber das erste Jahr ist mal die Sonntage zugelassen. Also das habe ich jetzt mir gespart in der Hauptsaison.
Sagen Sie, und wenn Sie nicht arbeiten,
ja.
Sylt ist ja so schön, so toll. Mhm. Was ist für Sie so Entspannung auf Sylt? Also wo fühlen Sie sich einfach wohl?
Also ich habe mein kleines Hühnchen hier. Und von daher, ich liebe
Lola.
Die Lola, genau. Die wird das 12 morgen. aber ich liebe hier spazieren zu gehen und überall. Und ich fahre dann mal wirklich halt von rechts nach links, von Ost nach Nord, nach West. und einfach halt um die Insel auch zu erkunden. Also gerade in der Corona-Zeit war das halt auch so, da habe ich so viele schöne Ecken hier entdeckt. Und das, für mich ist die Natur die schönste Entspannung. Und ich lebe in Tinnum und das sind die Tinnumer Wiesen. Und das ist halt natürlich auch ein Eldorado. Es ist eigentlich unspektakulär, sage ich immer, aber es ist noch für mich einfach unglaublich schön. Das ist so ein Ruhepol. Und jetzt gerade halt mit den verschiedenen Grüntönen dort halt auf den Äckern. Und also ich liebe es.
Aber fehlt einem denn so ein bisschen die, also Sie haben jetzt auch nicht in einer Großstadt gewohnt im Rheinland, wir hatten darüber gesprochen, aber fehlt einem, ist es nicht manchmal so, dass Sie sagen, boah, jetzt muss ich auch mal nach Hamburg oder jetzt muss ich mal nach Düsseldorf?
Oh ja, oh ja, oh ja. Also ich liebe das, wenn ich von meiner Scholle wieder runterfahre. Jetzt in 10 Tagen ist es nämlich soweit.
Oh.
Und dann mache ich eben, ich mache alles mit dem Auto. Also ich fliege selten, sondern ich mache halt alles mit dem Auto, weil ich dann unabhängig bin. Da lade ich Kunst rein oder ich besuche dann noch einen Künstler, gehe da ins Museum, besuche den noch. Ich halte mich da sehr flexibel auf meiner Route.
Toll.
Mein Endziel ist jetzt in der Zürich, wo meine Kinder leben.
Ach, wie schön. Zwei Kinder.
Beide. Zwei Töchter, okay. Genau. Ja. Die leben dort. Und von daher, das ist jetzt mein Ziel. Und unterwegs werde ich aber ganz viele Stops machen. Und das liebe ich wirklich sehr, dieses frei entscheiden zu können und da mal da länger zu verweilen oder da mal. Und dann liebe ich das genauso wieder auf die Insel zu fahren. Und wenn ich dann auf meinem Shuttle sitze im Ausland, wunderbar, meine Insel.
Sagen Sie, und sind Sie jemand, die dann auch gerne hier in die Gastronomie eintaucht? Oder sagen Sie, ich hätte auch gerne mal meine, habe dann auch gerne mal meine Ruhe in Tinnum?
Oh ja, ich liebe meine Ruhe auf jeden Fall. Aber ich liebe diesen Wechsel. Ich liebe das genauso im Getümmel. Und meins ist natürlich halt einfach mein Dorfkrug, ja. Das ist mein Zuhause. Und das ging, das ist immer tatsächlich.
Kaltum da am immer, Kreisel,
genau,
ne?
Das ja. Ist halt immer gute Qualität und immer Verlässlichkeit und trifft nette Leute, aber das sind einfach so meine Home-Turfs.
Das hört sich gut an und wir sind weit fortgeschritten, weil es mit Ihnen so spannend ist, sehr weit fortgeschritten. Wenn Sie in Urlaub fahren, wo geht's hin? Ans Meer oder eher in die Berge?
Ans Meer, also jetzt steht halt erstmal.
Aber Zürich ist ja kein Meer.
Nee, das ist ein
schöner See.
Aber danach geht es noch weiter.
Wo geht es denn hin? Wo geht's hin? Nach Italien oder?
Nach Südfrankreich geht es.
Herrlich, das ist auch schön. Bevor es nach Südfrankreich geht, gibt es noch die drei finalen Fragen. Die kennt nämlich, genau, die kennen Sie natürlich schon, Frau Obermann, und haben sich bestimmt Gedanken gemacht. Seit 7 Jahren auf der Insel, wie würden Sie jemanden, der eben Sylt noch nicht kennt, diese Insel beschreiben?
Also das Sylt eine Insel ist der 1000 Gegensätze und der 1000 Möglichkeiten. Also weil man hier anonym und privat wirklich sein kann, ohne dass jemand mitbekommt, dass man da ist und sich wirklich nur entspannen kann. Oder man kann auch eintauchen in die Nachtwelt und wird da halt auch natürlich fündig und hat dann auch so seinen Wahnsinnsspaß. Aber
Whisky meint es hier irgendwie 2 Minuten.
Ja, genau.
Okay. So, jetzt die nächste Frage. Das war die Frage nach dem, ob Sie ein spezieller Sylter oder Sylterin beeindruckt. Wie ist das bei Ihnen?
Also ich kann mich da gar nicht wirklich so festlegen, weil ich finde, es gibt so viele spannende Persönlichkeiten hier. Also die könnte ich gar nicht jetzt eine herauspicken.
Genau, weil Sie, glaube ich, das ist einfach so. Man hat wahrscheinlich so viele Menschen auch mit der Zeit ins Herz geschlossen.
So ist es, genau.
Genau. Und die allerletzte Frage. Heute ist Wünsch dir was. Sie hätten jetzt also einen Wunsch für die Insel frei. Was wäre dieser Wunsch?
Genau, das ist halt das alte, leidige, präsente Thema halt, Wohnraum für Insulaner. Also da kranken wir doch immer sehr und dadurch, dass ich hier lebe, kriege ich das natürlich immer auch hautnah mit. Und das ist einfach, wenn dann wirklich halt für viele, viele Leute hier verlässlichen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum gibt. Und dass man halt irgendwie auch verlässlicher auf die Insel kommt. Weil ich glaube, mit der Marschbahn, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Mit der Verlässlichkeit, weil entweder ist so ein Unfall oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, die Pendler sind schon wirklich sehr gebeutelt.
Das war ein sehr frommer Wunsch zum Ende des Gesprächs. Ganz herzlichen Dank, Christiane Obermann.
Ich danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.